Einen gesegneten Sabbat, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch all denen, die live zuschauen. Es ist mir eine Freude, Gottes heiliges und lebendiges Wort heute mit euch teilen zu dürfen. Ich möchte euch zu Beginn der Predigt ein Bild zeigen. Das, was ihr dort seht, ist jetzt schon circa 12 Jahre alt. Das ist die Jugendgebetslesung von 2011. Damals war ich Anfang 30 und noch Teil der Jugend. Es war circa ein Jahr vor meiner Taufe. Und diese Gebetslesung damals, ich glaube, es war Herbst 2011, sie hat mich nachhaltig berührt. Und einen Tag dieser Gebetslesung durfte ich sogar persönlich halten. Und ich habe mir das Heft dieser Gebetslesung extra aufgehoben, falls ich es irgendwann mal nochmal brauche. Und über 10 Jahre später habe ich dieses Heft dann wieder hervorgeholt aus meinem Schrank und das Thema im Hauskreis behandelt. Und dieses Thema hat mich neu berührt. Es hat mein Herz aufs Neue erwärmt. Und daraus ist die heutige Predigt entstanden, aus dieser Gebetslesung. Ich hätte niemals gedacht, damals 2011, als ich noch Teil der Jugend war, dass ich eines Tages hier vorne stehen werde und über dieses Thema eine Predigt halten werde. Ihr lieben Jugendlichen, ich möchte euch zu Beginn was sagen. Gott hat Großes mit euch vor. Wenn ihr an seiner Hand festhaltet und den Weg mit ihm geht, ihr könnt euch nicht vorstellen, was er mit euch tun möchte. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das erlebt. Die Predigt hat den gleichen Titel wie die Abschlussgebetslesung damals von 2011, nämlich Jesus, der große Ich Bin. Und er, Jesus, soll der Mittelpunkt dieser Predigt sein, voll und ganz. Ihn möchte ich erhöhen. Ihm möchte ich die Ehre geben. Und ich wünsche mir und bete, dass ihr euer Herz öffnet für Gottes Wort. Dass Jesus auch in euren Gedanken, in eurem Herzen, in eurem Leben erhöht wird. Als Jesus hier auf Erden war, hat er mehrere Aussagen über sich selbst getroffen. Sehr tiefgreifende, wunderschöne Aussagen. Und die wohl bekannteste unter ihnen. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch diesen Text auswendig kennen. Steht in Johannes 14, Vers 6. Ich lade euch ein, diesen Text mit mir aufzuschlagen. Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Dort heißt es: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Bibelstellen überhaupt. Doch das ist nicht die einzige Ich Bin-Aussage von Jesus. Geht mit mir mal ein paar Seiten in eurer Bibel nach vorne, an den Anfang. Johannes Kapitel 6. Vers 35, Johannes 6, Vers 35. Dort sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ein paar Seiten weiter nach hinten, Johannes 8, Vers 12. Auch ein sehr bekannter Text. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wieder ein, zwei Seiten weiter nach hinten. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Zwei Verse weiter, Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wieder ein, zwei Seiten weiter nach hinten, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die letzte Aussage, Johannes 15, Vers 5. Drei, vier Seiten weiter nach hinten. In dem bekannten Gleichnis vom Weinstock. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist euch etwas aufgefallen? Wie viel haben wir uns bewegt in Gottes Wort bei diesen sieben Aussagen? So gut wie kaum. Diese sieben wunderbaren und so tiefgreifenden Aussagen von Jesus über sich selbst, sie stehen alle im Johannesevangelium. Und das Erstaunliche ist, sie stehen nur im Johannesevangelium. Sie kommen in keinem anderen der drei Evangelien vor. Keine einzige dieser sieben Aussagen kommt in irgendeinem der anderen drei Evangelien vor. Nur im Johannesevangelium. Das würde man gar nicht glauben. Johannes hat sein Evangelium als letztes der vier Evangelisten geschrieben. Und das Schöne bei Johannes ist, in seinem Evangelium, er verrät uns auch das Ziel, das er mit seinem Evangelium hat, warum er es aufgeschrieben hat. Geht mit mir mal ans Ende des Johannes-Evangeliums. Johannes Kapitel 20, das vorletzte Kapitel in diesem Evangelium. Johannes Kapitel 20 und dort die Verse 30 und 31, die letzten zwei Verse in diesem Kapitel. Dort heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das gilt natürlich nicht nur für die von Johannes aufgeschriebenen Wunder, sondern es gilt für sein ganzes Evangelium. Welches Ziel hat also Johannes mit dem, was er aufgeschrieben hat? Wir sollen erkennen, dass Jesus nicht irgendein Mensch war, sondern der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Johannes möchte, dass die Leser seines Evangeliums Jesus als den verheißenen Erlöser erkennen und ihn im Glauben annehmen. Und dadurch Leben haben in Ewigkeit. Was für ein wunderschönes Ziel Johannes mit seinem Evangelium hat. Was für ein wunderschönes Ziel. Jetzt warum hat Jesus so häufig diese Ich Bin-Aussagen getätigt? Das ist kein Zufall, sondern Jesus wollte damit etwas ganz Tiefes und Grundlegendes ausdrücken. Lasst uns mal Johannes Kapitel 8 aufschlagen. Also wieder ein paar Seiten nach vorne. Johannes Kapitel 8. In diesem Kapitel, ein sehr bekanntes Kapitel, dort finden wir die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Und nach dieser Geschichte gibt es eine längere Diskussion mit den Juden. Und am Ende dieser Diskussion macht Jesus eine wirklich erstaunliche Aussage. Johannes Kapitel 8, die Verse 56 bis 59. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Wieso waren die Juden, die Pharisäer, so aufgebracht, dass sie Jesus steinigen wollten? Ist es alleine deswegen, weil er ihnen gesagt hat, dass er vor Abraham existiert hat? Ja, natürlich, das alleine ist schon eine gewaltige Aussage. Aber da steckt noch viel mehr dahinter. Jesus sagt nicht: Ehe Abraham wurde, war ich, was grammatikalisch korrekt wäre. Er sagt: Ehe Abraham wurde, bin ich. Und ganz interessant, wenn man das aus dem griechischen Original Wort für Wort übersetzt, in der gleichen Wortreihenfolge, heißt es sogar: Ehe Abraham wurde, ich bin. Jetzt, was wollte Jesus mit dieser Aussage ausdrücken? Was wollte er den Juden vermitteln? Die Antwort finden wir im Alten Testament, am Anfang des Alten Testaments, ziemlich am Anfang. 2. Mose, Kapitel 3. Und ich lese aus der Schlachter Übersetzung. In diesem Kapitel beruft Gott Mose aus dem brennenden Dornbusch. Ihr kennt alle diese Geschichte. Um sein Volk aus Ägypten zu führen. 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 13 und 15. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Mose wollte den Namen Gottes wissen. Und Gott gibt ihm auf den ersten Blick eine ziemlich seltsame Antwort. Ich bin, der ich bin. Wer eine Schlachterbibel in den Händen hat, der findet zu diesem Text in Vers 14 eine Fußnote. Und dort in dieser Fußnote heißt es: Der hebräische Name des Gottes Israels, das sind die vier Großbuchstaben JHWH, normalerweise in den Bibeln mit Großbuchstaben Herr übersetzt, beruht auf dem hebräischen Wort Hava, was Sein und Existieren bedeutet, von daher die Wendung: Ich bin, der ich bin. Das ist der Name und das Wesen Gottes: Ich bin. Gott ist der Ewige, der Seiende, der Unveränderliche, der immer existiert, der Ich bin. Und genau auf diesen Namen beruft sich Jesus in Johannes 8, Vers 58. Dieser Name, den jeder Jude kannte und der jedem gläubigen Juden heilig war, bezieht Jesus auf sich. Also, was will Jesus damit ausdrücken, wenn er sagt: Ehe Abraham war, bin ich? Was will er damit sagen? Ganz einfach: Dass er es war, Er war es, der mit Mose damals im brennenden Dornbusch gesprochen hat. Er war es. Haben die Juden verstanden, was Jesus ihnen damit sagen wollte? Ja, sie haben es verstanden. Aber sie wollten es nicht glauben, beziehungsweise nicht wahrhaben wollen. Und daher wollten sie ihn steinigen, wegen Gotteslästerung. Und ein paar Monate später haben sie ihm das auch deutlich gesagt. In Johannes 10, Vers 33. Nämlich, dass sie ihn steinigen wollen, weil er als Mensch sich zu was macht? Sich selbst zu Gott macht. Die Ich-Bin-Worte Jesu, sie beschreiben diesen Gott. Einen Gott, der sich ewiglich nicht ändert. Der gleiche ist gestern, heute und in Ewigkeit. Einen Gott, der stets der gute Hirte ist. Stets der gute Hirte aus Psalm 23. Der nicht heute gut und morgen böse ist. Einen Gott, der gut war, gut ist und in Ewigkeit gut sein wird. Und dieser gute Gott, er möchte unser Hirte sein. Zu unserem Besten, uns zu grünen Auen und frischen Quellen führen. Dieser Gott ist stets der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist stets das Licht der Welt und so weiter. Und in Anlehnung auf diesen heiligen Namen Gottes bezog Jesus wiederholt das Ich Bin auf sich selbst. Jesus beansprucht den Namen Gottes als seinen eigenen. Er beansprucht, jener zu sein, der aus sich selbst existieren kann. Jener, der in Micha 5, Vers 1 prophezeit worden ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er kann dies auch beanspruchen. Warum? Weil er dieser Gott ist. Der Ich Bin, der Ich Bin. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Gott offenbart im Fleisch. Wie beginnen denn die 10 Gebote? Wie beginnen die 10 Gebote? Ich bin. Ich bin der Herr, und hier Herr in Großbuchstaben, JHWH. Dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Passend zu der Begebenheit im brennenden Dornbusch. Wer ist denn derjenige, der Mose am Berg Sinai die 10 Gebote gegeben hat, mit seinem eigenen Finger beschrieben? Wer ist denn derjenige, der Israel aus der Knechtschaft Ägyptens geführt hat? Es ist derselbe, der mit Mose aus dem brennenden Dornbusch gesprochen hat. Es ist Jesus Christus. In 2. Mose 3, Vers 17, was wir vorhin gelesen haben, sagte er damals auch zu Mose, dass er das Volk aus Ägypten führen wird. Jesus ist der Gott, der das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat und ins gelobte Land Kanaan geführt hat. Er ist der Gott, der in der Wolken- und Feuersäule gegenwärtig war und dessen Herrlichkeit sich im Heiligtum offenbart hat. Er ist dieser Gott. Und passend dazu heißt es im Neuen Testament, in 1. Korinther 10, Vers 4, über die Wüstenwanderung: Sie alle tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Und dieser Fels war wer? Christus. Jesus ist auch heute noch der Gott, der uns aus der Knechtschaft führen möchte. Aus welcher Knechtschaft? Aus der Knechtschaft der Sünde. Mit einem wunderbaren Ziel, dem himmlischen Kanaan. Und er ist auch heute noch der Gott, der mitten unter uns wohnen möchte. Ja, sogar noch mehr. Der Gott, der in uns wohnen möchte. Er kann gar nicht genug Gemeinschaft mit uns bekommen. Jesus ist aber nicht nur der gewesen, der mit Mose gesprochen hat. Was haben wir vorhin gelesen in 2. Mose 3, Vers 15? Was hat Jesus aus dem brennenden Dornbusch zu Mose gesagt? Was er den Israeliten sagen soll? Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Jesus ist auch der Gott, der mit Abraham, der mit Isaak und der mit Jakob gesprochen hat. Schlag mit mir mal bitte eine ganz bekannte Szene auf im Neuen Testament. Matthäus 3, die Taufe von Jesus. Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer hat denn diese Worte gesprochen? In Vers 17. Dies ist mein lieber Sohn. Wer hat das gesprochen? Es war der Vater. Gott, der Vater. Weiß jemand, wie lange es her war, dass die Stimme des Vaters zu hören war? Einem menschlichen Ohr. Wie lange war es her, dass Gott, der Vater, zuletzt zu einem Menschen gesprochen hat? Weiß das jemand? Dankeschön. Im Garten Eden. Ich möchte euch ein Zitat zeigen. Der Sieg der Liebe, Seite 98. Bei der Taufe von Jesus war auch Satan unter den Augenzeugen. Er sah, wie die Herrlichkeit Gottes den Sohn umgab. Er hörte, wie die Stimme des Herrn die Göttlichkeit von Jesus bezeugte. Und jetzt, seitdem Adam gesündigt hatte, war die direkte Gemeinschaft des Menschen mit Gott, hier ist der Vater gemeint, unterbrochen. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hatte durch wen? Nur durch Christus bestanden. Aber nun, da Jesus in der Gestalt des sündigen Fleisches gekommen war, sprach der Vater selbst. Bislang hatte er durch Christus mit den Menschen geredet. Jetzt sprach er in Christus zu ihnen. 4000 Jahre lang, seit dem Sündenfall bis zur Taufe Jesu, hat kein Mensch mehr die Stimme des Vaters gehört. Kein Mensch. Und bei diesem besonderen Ereignis, der Taufe seines Sohnes, spricht der Vater erstmals seit sehr langer Zeit wieder selbst, um seinen Sohn zu bezeugen. Im Alten Testament, ihr Lieben, und das ist für mich immer wieder so schön, ist viel mehr Jesus enthalten, als wir glauben. Das Alte Testament ist voll von Jesus Christus. Denn er ist der Gott, der nach dem Sündenfall eine direkte Gemeinschaft mit dem Menschen hatte. Er ist der Gott, der mit den Menschen gesprochen hat seit damals. Auch mit Noah, auch mit Hiob und auch mit all den Propheten. Falls jemand von euch das noch nie gehört hat, bin ich mir sicher, es wird ihn sehr überraschen. Es hat mich damals sehr überrascht. Und diese so tiefgreifende Aussage von Jesus, ehe Abraham wurde, bin ich. Sie finden wir nur im Johannesevangelium. Johannes hat dies, wie auch die ganzen Ich-Bin-Aussagen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrieben. Nicht nur damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Nicht nur damit wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sondern dass wir auch glauben, dass Jesus Gott ist, eins mit dem Vater. Und genau deswegen, weil Johannes dieses Ziel hat, Jesus so zu erhöhen, fängt das Johannesevangelium auch genau so an. Ihr kennt alle diese Verse, Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Auch diese Worte finden wir in keinem der anderen drei Evangelien. Durch Jesus das Wort, was in Vers 14 deutlich wird, dass er das Wort ist, wurde alles geschaffen, ohne Ausnahme. Er war der Werkmeister bei der Schöpfung. Durch ihn hat der Vater die Welt gemacht, die ganze Welt. Hebräer 1, Vers 2. Und Johannes möchte, dass wir erkennen, dass Jesus nicht nur unser Schöpfer ist, sondern auch unser Erlöser. Ein nächstes Zitat aus dem Bibelkommentar zu diesen drei Versen. Wenn Christus alle Dinge schuf, existierte er vor allen Dingen. Die Worte, die diesbezüglich gesprochen werden, sind so klar, dass niemand in Zweifel gelassen ist. Christus war Gott in seiner innewohnenden Natur sowie im höchsten Sinne. Er war von aller Ewigkeit her bei Gott, war Gott über alles und ihm sei Lob, Ehre, Preis und Preis ewiglich. Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her als unterschiedliche Person, doch eins mit dem Vater. Was lesen wir in Philipper 2, Vers 6 über Jesus, über Christus? Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott ähnlich zu sein. Nein, das lesen wir nicht. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Der Sohn ist nicht zu 70% oder 80% oder zu 99% Gott und dem Vater gleich, sondern zu 100%. Er ist vollkommen eins mit dem Vater in seiner Natur, in seinem Charakter, in seinen Absichten. Und so wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat es auch der Sohn Leben in sich selbst. Und daher hat der Sohn auch den gleichen Namen wie der Vater. JHWH, der Name Gottes. Und es ist ganz interessant, es gibt sogar eine Bibelstelle in der Schlachter-Übersetzung oder auch in der Elberfelder, glaube ich, wo zweimal das Wort JHWH vorkommt, der Name Gottes, in einem Vers und auf zwei verschiedene Personen bezogen wird. 1. Mose 19,24, wer es lesen möchte daheim, die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Da ist ein JHWH, ein Herr im Himmel und ein Herr auf Erden. Der Vater im Himmel und der Sohn auf Erden. Ihr Lieben, warum halte ich heute diese Predigt und rede mit euch über diesen theologischen Punkt? Aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Viele von euch wissen es, ich komme aus der katholischen Kirche. Und ich konnte mit Jesus vorher nichts anfangen. Absolut nichts. Für mich war Jesus immer nur dieses kleine Baby, wie wir es jetzt in dieser Jahreszeit überall dargestellt sehen. Das kleine, hilflose Baby in den Armen der großen Mutter Maria. Oder eben der Tote am Kreuz. Doch ein lebendiger Gott, der mich liebt. Das war Jesus für mich nicht. Ich hatte keinerlei Beziehung zu ihm. Er war nicht mein Herr und mein Gott. Ich hatte auch keine gute Beziehung zu dem Vater. Aber ab und zu habe ich mal zu ihm gebetet. Also ein bisschen was war da. Aber mit Jesus konnte ich nichts anfangen. Und als ich dann angefangen habe, Gottes Wort zu lesen und mein Glaube gestärkt wurde und ich erkannt habe, dass Jesus für mich gestorben ist, für mich ganz persönlich, dass er mein Erlöser ist, was für einen wunderbaren Charakter er hat, da habe ich mich in Jesus verliebt. Aber ich konnte immer noch nicht genau greifen, wer Jesus ist. Ich habe immer noch nicht genau gewusst, was ich mit ihm anfangen soll. Wo er steht, wo ich ihn einordnen soll. Ist Jesus Gott? Ist er dem Vater wirklich in seiner Natur her vollkommen gleich? Oder ist er ein geringeres Wesen? Und darf ich Jesus auch anbeten? Ich habe am Anfang Jesus nicht angebetet. Ich habe es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, weil ich nicht wusste, wer Jesus ist. Aber meine Beziehung zu unserem Herrn, und deswegen halte ich diese Predigt, meine Beziehung zu unserem Herrn ist eine ganz andere geworden, als ich erkannt habe, dass er der große Ich Bin ist. Auch durch diese Jugendgebetslesung von 2011. Dass er Gott ist, in höchstem Sinne und durch anbetungswürdig. Meine Liebe und Anbetung Jesus gegenüber ist viel stärker geworden, als ich erkannt habe, dass Jesus nicht erst der gute Hirte im Neuen Testament ist, sondern auch schon der gute Hirte im Alten Testament war. Als ich erkannt habe, dass er es war, der im Garten Eden nach dem Sündenfall durch den Garten gegangen ist, als es kühl geworden war. Dass er es war, der Adam gerufen hat, Adam, wo bist du? Dass der das Kommen des Erlösers in 1. Mose 3, Vers 15 verheißt und Adam und Eva eine ewige Hoffnung gibt, dass der diese Verheißung ausgesprochen hat, der Erlöser selbst ist. Dass der den Menschen aus Staub mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, dass er der Gleiche ist, der dann circa 4000 Jahre später sich seine Hände von diesem Wesen hat, von diesem Geschöpf hat durchbohren lassen. Als ich das erkannt habe, meine Liebe ist eine ganz andere geworden zu Jesus. Was für eine Liebe, was für ein Erlöser, was für ein Gott. Ich möchte euch noch einen weiteren schönen Punkt zeigen. Jetzt wird es ein bisschen praktischer für uns. Geht mit mir bitte nochmal in Johannes 20. Ich möchte euch etwas Schönes zeigen. Johannes 20, zu dem Ziel des Johannesevangeliums, 30 und 31. In welchem Kontext befinden sich diese zwei Verse, dieses Ziel des Johannesevangeliums? In welchem Kontext befinden sie sich? Welche Begebenheit finden wir direkt zuvor? Ihr könnt es in euren Bibeln sehen. In Johannes 20 lesen wir von der Auferstehung Jesu und der Begegnung mit Maria Magdalena am Grab und dann auch mit der Begegnung mit seinen Jüngern. Und in den direkten Versen davor lesen wir vom Verhalten des Apostels Thomas, der bei der Erscheinung Jesu nicht dabei war. Ich möchte mit euch gerne die Verse 24 bis 29 in Johannes 20 lesen. Dort heißt es: Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus ist so gnädig mit seinem zweifelnden Apostel Thomas, dass er noch einmal erscheint und Thomas sich vergewissern darf, dass er tatsächlich auferstanden ist. Wie reagiert Thomas? Er betet Jesus an. Mein Herr und mein Gott. Aber was sagt Jesus, wer sind die Seligen? Wer sind die Seligen? Die, die nicht sehen und doch glauben. Und direkt nach dieser Geschichte mit dem zweifelnden Thomas schreibt Johannes diese zwei Verse mit seinem Ziel des Johannesevangeliums. Direkt nach dieser Geschichte. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, Vers 31, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Glaubt ihr, dass Johannes das zufällig dort angeordnet hat, diese zwei Verse? Nein, das war kein Zufall. Das war Inspiration. Das war genau so gewollt. Im Gegensatz zu Thomas können wir Jesus heute nicht mehr persönlich sehen. Wir können ihn nicht sehen. Aber dennoch können wir glauben. Und genau das möchte Johannes mit seinem Evangelium erreichen. Dass wir Jesus zwar nicht sehen, aber dennoch an ihn glauben. Und wir dadurch, wie Jesus gesagt hat, selig werden. Johannes, er war der Lieblingsjünger von Jesus. Wie kein anderer hatte er eine innige Beziehung zu seinem Herrn. Die Erkenntnis der Liebe Jesu. Die Erkenntnis, wie es im Neuen Testament heißt, die alle Erkenntnis übersteigt. Sie hat sein Herz, sein Leben verändert. Johannes wurde ein neuer Mensch. Von einem Donnersohn zu einem sanftmütigen und demütigen und liebevollen Nachfolger Jesu. Und sicherlich aufgrund dieser innigen Beziehung zu seinem Herrn hat er in seinem Evangelium auch Jesus so hoch gehoben wie keiner der anderen drei Evangeliumsschreiber. Er stellt ihn auf die höchste Stufe, vollkommen eins mit Gott dem Vater. Er möchte, dass wir Jesus erkennen, wie er ihn erkannt hat. In all seiner Allmacht und Größe und Liebe. Und dass dadurch unser Glaube und unsere Liebe zu Jesus noch größer wird. Dass wir Jesus so sehr lieben, wie er ihn geliebt hat. Und dass wir durch diesen Glauben und durch diese Liebe ewiges Leben haben. Johannes möchte, dass auch wir zu diesem Punkt kommen. Genau dorthin, wo Thomas auch war. Dass auch wir ausrufen, mein Herr und mein Gott. Dass wir Jesus unser Leben geben. Er wünscht sich so sehr, dass auch wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und er unser guter Hirte sein darf. Und ich möchte den Punkt von Beginn noch einmal betonen. Was für ein wunderschönes Ziel Johannes mit diesem Evangelium hat. Was für ein wunderschönes Ziel. Und dieses Ziel, das Johannes vor 2000 Jahren ungefähr mit seinem Evangelium hatte, es ist in meinem Leben Realität geworden. Und auch im Leben von unzählig vielen anderen Menschen. Ich komme zum Schluss und jetzt zu uns persönlich. Dieses Ziel von Johannes, es sollte uns ein Vorbild sein. Ein Vorbild. Ihr Lieben, haben auch wir ein Schreiben? Haben auch wir einen Brief, den andere lesen können? Ich sehe ein Nicken. Oh ja, das haben wir. Es ist unser Leben. Es ist unser Leben. Was sollen wir nach 2. Korinther 3, Vers 3 sein? Weiß es jemand? Ein Brief Christi. Wir sollen ein Brief Christi sein. Geschrieben nicht mit Tinte, heißt es dort, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Dort möchte Gott sein Gesetz hinschreiben, sein Gesetz der Liebe. Und dass wir durch das Ausleben dieses Gesetzes, dieser Gebote der Liebe, ein lebendiges und kräftiges Zeugnis für Jesus sind. In dieser dunklen Welt. Dass die Menschen in unserem Leben Jesus lesen können. Dass sie erkennen können, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass sie, wenn sie unser Leben sehen, ihr Glaube gestärkt wird. Und dass sie durch diesen Glauben in seinem Namen, in Jesu Namen, ewiges Leben haben. Was können die Menschen in deinem Leben lesen? Was können die Menschen in deinem Brief lesen? Sehen sie Egoismus? Sehen sie Streben nach Reichtum, nach Macht und Ehre? Sehen sie den Charakter dieser Welt? Den Charakter des Fürsten dieser Welt? Oder sehen Sie Selbsterniedrigung? Sehen Sie selbstlose Liebe, Sanftmut und Demut? Sehen Sie den Charakter Jesu? Was sehen Sie? Ein letztes Zitat. Aus dem Leben Jesu, Seite 126. Sammy? Danke. Seit Jesus zum Himmel aufgefahren ist, sind seine Nachfolger seine Beauftragten unter den Menschen. Das ist eins meiner Lieblingszitate aus dem Geist der Weissagung. Und einer der wirksamsten Wege, Seelen für ihn zu gewinnen, besteht darin, seinen Charakter in unserem täglichen Leben beispielhaft zu veranschaulichen. Nicht nur ihr Lieben am Sabbat lieb und freundlich sein, sondern auch dann, wenn wir nach Hause gehen, in unseren Familien, in unserer Arbeit, in unserer Umgebung. Die 3 Stunden hier im Gottesdienst kann ich ein Lächeln aufsetzen, kann ich mich verstellen. Aber dort draußen kann ich das nicht auf Dauer. Was sehen die Menschen in deinem Leben? Unser Einfluss, den wir auf andere ausüben, und pass gut auf jetzt, unser Einfluss, den wir auf andere ausüben, hängt nicht so sehr ab von dem, was wir sagen, als vielmehr von dem, was wir sind. Was wir sind. Es gibt viel zu viele Christen dort draußen, die nur vom Namen her Christen sind. Aber in ihrem Herzen sind die Kinder des Teufels. Wie die Pharisäer. Die Welt ist voll davon. Und ihr Lieben, ich sage es nicht gerne. Und es steht jetzt auch nicht auf meinem Zettel. Ihr Lieben, aber auch die Gemeinde ist voll davon. Und es tut mir weh. Es tut mir weh. Die Menschen mögen unser vernünftiges Denken bekämpfen und ihm die Stirn bieten. Sie mögen unseren Aufforderungen widerstehen. Doch es gibt etwas, dem sie nicht widerstehen können. Was ist das? Doch ein Leben selbstloser Liebe ist ein Argument, dem sie nicht widersprechen können. Sie können dem nicht widersprechen. Ein konsequentes Leben, das gekennzeichnet ist durch die Sanftmut Christi, ist eine Macht in dieser Welt. Ihr Lieben, was ist das Evangelium? Es ist eine Kraft. Eine Kraft. Ihr Lieben, und ich finde das so schön bei Johannes. Johannes hat nicht nur von der Liebe Gottes geschrieben, er hat nicht nur von der Liebe Gottes uns etwas mitgeteilt in seinem Evangelium. Er hat sie auch ausgelebt. Und er war damit selbst ein lebendiger Brief Christi. Er hat nicht nur von Jesus geschrieben, er hat Jesus im Herzen gehabt. Er war ein Brief, den alle lesen konnten. Und das, was sie gelesen haben, war das Gleiche, was in seinem Evangelium steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das haben die Leute gesehen. Das haben sie nicht nur gelesen. Was sehen sie in deinem Leben? Was sehen sie in meinem? Ihr Lieben, jeder von uns kann wie Johannes durch ein geheiligtes Leben ein kräftiges Zeugnis für Jesus sein. Jeder von uns. Dem Menschen nicht widersprechen können. Johannes hat erkannt, dass es keinen besseren Weg gibt im Leben, als alles seinem Herrn und Heiland, seinem Schöpfer und Erlöser hinzugeben. In allen Bereichen seines Lebens vollkommene Hingabe. Ihr Lieben, lasst uns dem guten Beispiel von Johannes folgen und mit unserem Brief, unserem Heiland, Jesus Christus die Ehre geben. Dass unser Leben nicht dazu beiträgt, dass die Menschen zweifeln an Jesus, zweifeln an Gottes Wort, weil wir ganz anders leben, sondern dass unser Leben dazu beiträgt, dass ihr Glaube gestärkt wird. Dass sie in unserem Leben erkennen, da muss etwas sein. Dass die Menschen nicht an Jesus zweifeln, sondern an ihn glauben. Als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte schließen mit einem Satz aus der letzten Strophe des Anfangsliedes. Ich habe das bewusst ausgewählt. In der letzten Strophe des Anfangsliedes, das Lied Nummer 78, dort hieß es, so hat das Lied geendet. Und so wünsche ich, dass unser Leben weitergeht. Dass wir uns das vornehmen für das neue Jahr. Für den Rest unseres Lebens. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus, uns sonst nichts zu lesen. Amen. Ich lade euch ein, wem es möglich ist, noch die Knie zu beugen zu einem Gebet. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du solch ein wunderbarer Herr und Gott bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass du der gute Hirte bist, die Tür, durch die jeder hindurchgehen kann zum ewigen Leben, dass du das Leben und die Auferstehung bist, dass du das Licht der Welt bist, das Brot des Lebens. Hab du Lob und Dank, lieber Heiland, dass du auf diese Welt gekommen bist, als der, der uns geschaffen hat, der mit seinen eigenen Händen den Menschen aus Staub gemacht hat, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für uns zu bezahlen, um deine Hände durchbohren zu lassen, dass du deine Hände von dem Wesen, das du geschaffen hast, durchbohren hast lassen, Und ich bin fest überzeugt, dass du es zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hast, als du den Menschen geschaffen hast, dass er eines Tages deine Hände durchbohren wird. Aber aus Liebe hast du ihn trotzdem geschaffen. Und aus Liebe bist du gekommen, für jeden Einzelnen von uns, um uns nach Hause zu holen. Und lieber Heiland, ich bitte dich, dass wir wie Johannes unser Herz dir voll und ganz geben. Dass wir nicht nur von dir reden, wenn wir es überhaupt tun, sondern dass wir deine Liebe ausleben. Dass wir ein lebendiger Brief sind, ein Brief von dir, der zeugt, dass du ein lebendiger Gott bist. Nimm du unser Leben voll und ganz hin, Herr Jesus, und verherrliche du deinen Namen in unserem Leben. Und lass uns ein helles Licht sein in dieser Welt, die immer dunkler wird, wozu du uns berufen hast. Dass die Menschen unsere guten Werke sehen, wie es in der Bergpredigt heißt, und unseren Vater im Himmel preisen. Nimm du uns voll und ganz hin, Herr Jesus, und führe und leite du uns als unser guter Hirte. Und hab Lob und Dank, dass wir deine Schäflein sein dürfen. In deinem Namen. Amen.